ARD.
Blaumachen auf der Arbeit, was ein Experiment einer Supermarktkette bewirkt.
Hasskommentare gegen Olympiasportler, wie eine KI den Athleten hilft.
Und Alternative zum Elterntaxi, wie Mopedautos Jugendliche mobil machen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 17. Februar und hier sind Philipp und Tanja für euch.
Hallo, auch von mir. Schön, dass ihr dabei seid in der ARD Audiothek oder halt überall dort, wo ihr uns gerade hört.
Vielleicht habt ihr ja auch noch Kanzler Merz im Ohr, der gesagt hat, wir Deutschen sind zu oft krank. Ist das wirklich notwendig, hat er gefragt. Ein interessantes Experiment zeigt jetzt, dass man Krankmeldungen tatsächlich beeinflussen kann. Da schauen wir jetzt mal drauf.
Ja, bei einer Supermarktkette haben immer wieder viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefehlt, besonders montags und samstags. Und der Verdacht war, die wollen das Wochenende verlängern und sind gar nicht wirklich krank. Die Supermarktkette hat daraufhin den Mitarbeitern dann zusammen mit Professor Timo Vogelsang von der Frankfurt School of Finance and Management Briefe nach Hause geschickt, ohne Drohung, ohne Ärger.
In dem Brief hat der Mitarbeitende seinen Krankenstand gesehen und diesen Krankenstand im Vergleich zu dem Krankenstand der anderen Mitarbeitenden. Und diese Orientierung hat dazu geführt, dass man gemerkt hat, man fehlt doch relativ viel und man möchte nicht der Ausreißer sein.
Hat also was bewirkt. Und die Idee war, von den 200 Mitarbeitern der Supermarktkette, die jetzt am häufigsten gefehlt haben, hat die eine Hälfte diesen Infobrief, wie der jetzt offiziell heißt, bekommen, die andere Hälfte nicht. Weil die Wissenschaftler wollten ja sehen, ob sich nach dem Brief was verändert hat. Und dazu brauchen die ja so eine Vergleichsgruppe, Kontrollgruppe, ne?
Ja, und tatsächlich haben die Briefe dazu geführt, dass die Mitarbeiter dann sich nicht mehr so häufig nur für einen Tag krankgeschrieben haben im Vergleich zu den Mitarbeitern, die keinen Brief bekommen haben. Das war sogar relativ deutlich.
Ja, und ich fand dabei besonders spannend, wer vor allem auf den Brief reagiert hat. Das waren nämlich nicht die Neuen im Job, die vielleicht Angst haben, irgendwie in der Probezeit dann rauszufliegen oder so. Das hatte ich vorher irgendwie so vermutet. Nein, die Daten zeigen, vor allem Mitarbeiter mit unbefristeten Verträgen haben ihr Verhalten nach dem Brief geändert. Und auch die schon richtig lange in dem Supermarkt gearbeitet haben. Also geht's hier jetzt offenbar nicht allein irgendwie um die Angst vor Konsequenzen, sondern auch darum, dass Menschen das Bedürfnis haben, sich anzupassen, sagt Vogelsang auch.
Das Experiment hat also funktioniert. Es gab weniger Krankmeldungen. Aber wie kommt sowas bei den Menschen an?
Es gibt ja so einen Gruppeneffekt irgendwie, dass man sagt, ja, das ist mir jetzt peinlich, dass ich mehr krank bin als andere. Und dann kommt es halt, dass man sagt, okay, da muss ich halt vielleicht mich immer mal hinquälen, auch wenn ich nicht eigentlich will.
Ich hätte wahrscheinlich schlechtes Gewissen bekommen, dass ich mehr krank bin als die anderen und die anderen vor allem dann zu Lasten meiner Krankheit mehr arbeiten müssen, weil die, die dann ja übrig bleiben, die haben im Endeffekt mehr Arbeit.
Ja, kann man nachvollziehen.
Ja, aber wenn man jetzt ein schlechtes Gewissen hat, aber wirklich krank ist, ne, dann bringt es auch nichts, sich krank zur Arbeit zu schleppen oder irgendwie im Homeoffice sich doch an den Tisch zu setzen. Das kann nämlich teuer werden. Die Bundesanstalt für Arbeitsmedizin schätzt, dass das die deutsche Wirtschaft jährlich 227 Milliarden Euro kostet. Dreimal so viel wie die eigentlichen Fehlzeiten.
Das liegt daran, dass kranke Leute langsamer und unkonzentrierter sind, vielleicht auch Fehler machen oder es auch zu Unfällen kommen kann. Und dann ist da natürlich noch der Domino-Effekt. Ich schleppe mich krank ins Büro, stecke drei weitere Kolleginnen und Kollegen an und so weiter und so fort.
Ja,
so entsteht
genau.
Quasi der wirtschaftliche Schaden.
Und dann sind sie alle krank. Ja. Kritik kommt von der Gewerkschaft Verdi. Thomas Wiewig von der Gewerkschaft Verdi in Hessen sagt, Mitarbeitern zu unterstellen, die würden einfach krank feiern, deutet ja jetzt auch nicht auf allzu großes Vertrauen hin.
Wir erleben ja, dass die Arbeit im Handel inzwischen auch krank macht. Wir haben im letzten Jahr die Befragung Gute Arbeit durchgeführt, die unter anderem dann eben auch zur Sprache gebracht hat, dass fast 90% der Beschäftigten sich im vergangenen Jahr krank in die Arbeit geschleppt haben.
Ja, das Thema ist schwierig und sensibel, sagt auch der Wissenschaftler Vogelsang.
Das ganze Thema ist voller Misstrauen. Ich glaube, dass das Thema Kommunikation beispielsweise wichtig ist zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden, um Probleme schon frühzeitig zu erkennen, die jetzt nicht rein gesundheitlich mehr, vielleicht sind.
Ja, also miteinander sprechen, Missstände früh beheben, kann dann helfen. Und jetzt aber mal ehrlich, wie steht ihr denn dazu, zu solchen Briefen? Oder wenn ihr seht, dass Kollegen auffällig oft montags fehlen, denkt ihr dann zuerst, gute Besserung, ruh dich mal aus? Oder ärgert ihr euch, weil ihr dann immer mehr arbeiten müsst für die anderen? Was sagt ihr dazu und zu solchen Briefen?
Genau? Ja, beides irgendwie valide Emotionen, glaube ich. Ja. Ja. Schickt uns gerne Sprachnachricht oder schreibt uns alle Infos. Dazu findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Wir freuen uns sehr, von euch zu lesen und zu hören.
Unsere Kurznachrichten.
Die Bauarbeiten an der Bahnstrecke Berlin-Hamburg verzögern sich deutlich. Nach Angaben der Deutschen Bahn dauert die Sanierung mehrere Wochen länger. Sie sagen, das liegt an dem Frost in den vergangenen Wochen. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten ja bis Ende April fertig sein. Jetzt soll Mitte März ein neuer Termin genannt werden.
Und das deutsche Olympiateam hat zwei weitere Medaillen gewonnen. Minerva Hase und Nikita Volodin haben im Eiskunstlaufen der Paare die Bronzemedaille gewonnen. Und Laura Nolte hat die Silbermedaille im Monobob geholt.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Jawohl.
So, es läuft die zweite Woche bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina. Und gestern gab es tolle Erfolge, wie wir gerade gehört haben, für die deutschen Sportlerinnen und Sportler. Die Skispringer wiederum sind im Teamwettbewerb leider super knapp auf Rang 4 gelandet. Da war auch Philipp Raimund mit dabei, der bei diesen Olympischen Spielen ja schon die Goldmedaille geholt hat.
Und trotz des Erfolges gibt es auch viele Schattenseiten für Sportlerinnen und Sportler. Die bekommen nämlich bei Social Media sehr viel Hass und Häme ab, sagt Philipp Raimund.
Es fängt an von, du bist unfähig, du bist ein arrogantes Arschloch, bis hin zu ein bisschen harmloseren Sachen. Harmloser im Sinne von, ja, der deutsche Skisport geht unter oder ja, es ist ja erbärmlich, was ihr hier bringt und die Teamleistung ist absolut unterirdisch. Um es hart auszudrücken, ich glaube, dass jeder Idiot seit Social Media eine Stimme bekommt.
Ja, und das ist ja jetzt nur die Spitze des Eisberges und was die da gesagt kriegen, ist ja schon krass, ne? Da gibt's aber noch deutlich schlimmere Kommentare. Philipp Raimund ist einer von vielen Sportlern, die das berichten. Gestern hat sich zum Beispiel auch der US-Eiskunstlaufstar Ilja Malinin dazu geäußert. Der hat von niederträchtigem Online-Hass gesprochen. Das Ganze sei psychisch total belastend und er spricht von, Zitat, endlosen, unüberwindbarem Druck.
Der Skispringer Philipp Raimund setzt jetzt bei Olympia auf Social Media einen Filter ein, den der Deutsche Olympische Sportbund zur Verfügung stellt. Und der filtert die Kommentare dann so raus, funktioniert mit KI. Und Philipp Raimund sagt, das mit der Goldmedaille hat vielleicht auch nur geklappt, weil mir halt eine Menge Druck genommen wurde.
Weil ich sag so, dann muss ich den Scheiß nicht mehr durchlesen und ich kann mich endlich wieder darauf fokussieren, in meine Kommentare zu gehen und den Drive mitzunehmen, dass die Leute sagen, hey, mach's dir geil, mach's dir gut, mach so weiter und nimm das Selbstvertrauen dann von denen auch noch mit.
Ja, das sollte auch eigentlich das sein, ne?
Richtig.
Was die Olympischen Spiele
irgendwie
ausmacht.
Das spornt dann nochmal an, ja. Ne? Schon bei den Sommerspielen vor 2 Jahren in Paris haben einige Athleten diesen KI-Filter genutzt. Damals wurden rund 4000 Hasskommentare da herausgefiltert. Das ist ja schon eine Menge. Und auch jetzt zu den Winterspielen kommen wieder einige zusammen, sagt Olaf Tabor vom Deutschen Olympischen Sportbund.
Die Zahlen sind erheblich. 1300 dieser Kommentare hat es bereits gegeben, sind herausgefiltert worden. Und insofern muss man an der Stelle leider konstatieren, dass es notwendig ist, solche Maßnahmen und technischen Möglichkeiten auszuschöpfen.
Ja, manche Athletinnen und Athleten reagieren dann noch drastischer, als nur diesen Filter zu nutzen. Die Biathletin Vanessa Vogt zum Beispiel hat nach ihrem 4. Platz verkündet, dass sie erstmal eine Social-Media-Pause macht, weil sie es einfach ja, nicht mehr lesen will. Bei anderen Athleten musste der DOSB sich sogar um psychologische Unterstützung kümmern, im Einzelfall sogar um Personenschutz.
Boah.
Also das nimmt wirklich ziemliche Ausmaße
an. Das finde ich krass, ne? Wenn du da so richtig bedroht wirst, dass du Angst haben musst um dein Leben. Ja, der KI-Filter ist ein Weg, dieses Problem ein bisschen zu bekämpfen. Dann werden die Kommentare immer nicht angezeigt. Die KI hat aber auch noch ein weiteres Feature. Sie sorgt dafür, dass Hasskommentare weitergeleitet werden können an die Staatsanwaltschaft.
Problem ist dann die tatsächliche Strafverfolgung. Die Staatsanwaltschaft darf nämlich von alleine nur tätig werden, wenn die Kommentare extrem rassistisch oder homophob sind. In allen anderen, vielleicht auch etwas milderen Fällen, muss der Betroffene selbst eine Strafanzeige stellen, damit ermittelt wird. Das ist sehr aufwendig und auch die Frage, was dann dabei rauskommt. Aber so ist die Gesetzeslage aktuell.
Ja, deswegen fordern Sportverbände wie der Deutsche Olympische Sportbund oder auch der Deutsche Fußballbund eine Gesetzesänderung, wodurch alle schlimmeren Hasskommentare einfach automatisch, auch ohne Antrag der Athleten, verfolgt werden einfach. Das ist automatisch passiert, ne? Bei Politikern ist das nämlich jetzt schon der Fall.
Ja, die ARD hat dazu mal beim Bundesjustizministerium nachgefragt. Die haben gesagt, die sehen keinen Handlungsbedarf. Vielleicht geben diese ganzen Berichte jetzt dazu nochmal einen Anlass.
Ja, jetzt gucken wir aber trotzdem nochmal nach vorne aufs Sportliche, was heute noch passiert. Denn darum sollte es ja eigentlich gehen.
Das der Fernseher wird laufen.
Bei dir heißt das, glaube ich. Heute haben die Deutschen sehr gute Medaillenchancen beim Bobfahren zum Beispiel. Außerdem werden Medaillen in der nordischen Kombination oder auch bei der Männerstaffel im Biathlon verteilt. Da erzähle ich dir nichts Neues, Flip, ne? Du hast schon einen Plan erstellt wahrscheinlich.
Sicher. Genau, und wenn ihr noch ein bisschen tiefer eintauchen wollt, wie ich vielleicht, empfehlen wir euch auf jeden Fall den Sportschau Olympia Podcast. Ich habe da jetzt auch schon ein paar Mal reingehört, sind immer sehr gute Hintergrundstories. Jeden Morgen um 5 Uhr gibt es eine neue Folge mit den spektakulärsten Momenten der Olympischen Spiele, wo auch nochmal die wichtigsten Entscheidungen so eingeordnet werden. Ihr kriegt einen Blick hinter die Kulissen. Natürlich wird sehr, sehr viel einfach mit Sportlern auch gesprochen. Den Link zu dem Sportschau Olympia Podcast packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Immer mehr Jugendliche fahren die sogenannten Moped-Autos. Teilweise werden sie auch Mikroautos genannt. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das? Dann denkt an Folgendes. Das sind diese ganz kleinen Fahrzeuge, noch kleiner als ein Smart, wo hinten immer so ein fetter Aufkleber mit Tempo 45 drauf ist. Lange galten sie, zumindest auch in meinem Kopf, eher so ein bisschen als Rentnerautos. Aber das hat sich jetzt geändert.
Ich bin halt mobiler und auch unabhängiger von Bussen und auch von meinen Eltern. Also wenn die zum Beispiel arbeiten sind, dann kann ich trotzdem zu meinen Freunden fahren oder halt auch in die Schule.
Das war die 16-jährige Sarah Fandel. Die lebt mit ihrer Familie in einem Dorf mit 170 Einwohnern in der Eifel in Rheinland-Pfalz. Da geht wahrscheinlich nicht viel. Da fährt der Bus zum Beispiel nur dreimal am Tag. Ja, deswegen fährt Sarah Moped-Auto. Die Dinger dürfen schon mit dem Moped-Führerschein, also ab 15 Jahren, gefahren werden und dadurch ist sie jetzt mobiler.
Ja, Vorteil ist, es ist nochmal wetterfester als ein Moped und man ist halt nicht aufs Elterntaxi angewiesen. Das findet auch der Vater von Sarah ganz gut.
Wenn ich auf die Tachonadel schaue, sind fast 16.000 Kilometer gefahren. Das sind alles Kilometer, die wir sonst hätten mit den Kindern bewerkstelligen müssen. Und dafür sind wir dankbar und wir sind auch froh darum, dass die Kinder verantwortungsbewusst mit diesem Auto umgehen.
Die Anschaffungskosten für so ein Moped-Auto sind ziemlich hoch. Je nach Auto und Ausstattung liegen die so im höheren einstelligen Tausenderbereich bis hin zu teilweise 20.000 Euro. Also kommt
musst du erstmal haben, ne? Ja. Musst du erstmal haben. Ich komme ja auch vom Land, aber da gab es das nicht. Keine Kohle. Trotzdem scheint es ja gerade einen kleinen Run auf die Dinger zu geben. Aber man muss sagen, es gibt auch Nachteile. Der ADAC sagt, unter Sicherheitsaspekten sind die Moped-Autos gar nicht so unbedingt zu empfehlen.
Anders als richtige Autos haben die Moped-Autos nämlich viele Sicherheitsmaßnahmen nicht. Zumindest müssen sie beim Thema Unfallsicherheit nicht die gleichen gesetzlichen Anforderungen erfüllen wie normale Pkw. Diese Moped-Autos gelten nämlich als leicht mobile und der ADAC hat bei Fahrtests zum Beispiel die Fahrstabilität und auch die Sicherheit für Fahrer und Beifahrer untersucht und hat da nicht so ein gutes Fazit gezogen.
Ja, und was noch ein wichtiger Punkt ist, die Jugendlichen sitzen ja für den Moped-Führerschein meistens auch nur auf dem Moped. Und teilweise fahren die dann irgendwie nach der Fahrschule zum ersten Mal mit so einem Moped-Auto. Haben sie ja nicht ausprobiert, ne? So ging es zum Beispiel Sarah aus der Eifel.
Der Unterschied ist eigentlich ziemlich groß, weil mit dem Roller hat man ja direkt einen Überblick, was rechts und was links neben einem ist. Mit so einem Auto, das ist noch ein ganz anderes Gefühl gewesen. Und das war auch gar nicht so einfach dann, zu lernen, eine Spur zu halten oder einzuparken.
Ja, ist irgendwie auch krass, dass das dann so geregelt ist, dass sie davor nicht nochmal im Auto gesessen haben.
Ja, noch nie, gar nicht.
Es gibt noch zwei weitere Punkte. Die Autos sind sehr klein. Es gibt keine besonders große Knautschzone. Das heißt, wenn es kracht, kann es wirklich zu schlimmen Unfällen und Verletzungen kommen. Und die Wagen sind halt auch mit 45 km/h recht langsam. Das kann also gerade nachts oder auch bei schlechten Sichtverhältnissen, zum Beispiel auf der Landstraße, ein Problem sein, wenn andere Verkehrsteilnehmer die Moped-Autos zum Beispiel überschätzen in der Geschwindigkeit.
Ja, da sind ja viele Leute auch genervt und überholen extra. Ne, weil denen das zu langsam ist, auch eine Gefahr. Also Fazit, das Moped-Auto kann besonders auf dem Land viele Vorteile haben, weil es unabhängiger macht. Man sollte sich aber darüber klar sein, dass es in der Anschaffung teuer ist und es durchaus auch Sicherheitsbedenken gibt.
Ja, ich habe durchgehört, bei dir gibt es auch ästhetische Bedenken, was diese Moped-Autos anbelangt.
Ja, also ich habe noch keine schönen gesehen. Ich muss mich mal damit beschäftigen, mal gucken, was es so gibt. So, jetzt aber noch eine richtig schöne Geschichte für euch. Was fürs Herz. Da heißt es immer, Maulwürfe im Garten machen viel Ärger, weil die immer so Löcher in den Rasen buddeln. In unserer Geschichte jetzt hat ein Maulwurf aber ein älteres Ehepaar richtig glücklich gemacht.
Ja, der Maulwurf hat nämlich beim Buddeln im Garten von Rolf und Anita Merkötter aus NRW den Ehering gefunden, den Rolf Merkötter Anfang der 80er Jahre verloren hat. Seitdem war der Ring verschwunden.
Ja, und die waren natürlich total traurig. Und jetzt ist der 86-Jährige total happy, dass das gute Stück wieder da ist.
Plötzlich da hatte ich das Gefühl, was blinkt denn da? Da war es kein Kronkorken, da war es mein Ring, den ich seit 44 Jahren vermisst habe. Und das war mitten im Haufen. Das ist wirklich ein Wunder. Meine Frau und ich, wir waren beide sehr glücklich. Und den werde ich jetzt auch weitertragen. Ich werde aufpassen, dass ich ihn nicht wieder verliere.
Süß. Irgendwie süß. 65 Jahre sind die verheiratet. Ja. Und jetzt haben sie auch das offizielle Stück wieder.
Ja, jetzt bitte wirklich nicht nochmal verlieren. Man hört sehr, wie glücklich er ist. Mit diesem schönen Gefühl schicken wir euch jetzt in den Tag. Möge er golden sein für euch, für die Olympioniken, oh, für alle. Bis dann.
Schlimmer geht's nicht. Macht's gut.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk. Heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.